Deutschlandfunk, Europa heute.
Vor 50 Jahren kniete Willy Brandt am Mahnmal für die Opfer des Aufstandes im Warschauer Ghetto. Und auch 5 Jahrzehnte nach Brandts Kniefall ist der deutsch-polnische Versöhnungsprozess noch nicht beendet. Aktuell belastet der Streit um die Verknüpfung der EU-Beihilfen an Rechtsstaatmechanismen das Verhältnis Warschaus zu Berlin und auch zu Brüssel. Der polnische Justizminister Szobro sprach dabei wohl vielen Politikern der nationalpopulistischen PiS-Regierung aus der Seele, als er den Rechtsstaatsmechanismus der EU eine politische, kulturelle und wirtschaftliche Kolonialisierung seines Landes nannte. Vorangetrieben sei diese, Zitat, Vergewaltigung europäischer Rechtlichkeit, Zitat Ende, von der deutschen Ratspräsidentschaft. Angesichts dieser Worte und Haltung wollen wir über das polnisch-deutsche Verhältnis sprechen und anlässlich des Kniefalls von Warschau fragen, ob dieser 50. Jahrestag in Polen überhaupt thematisiert wurde. Ich bin nun verbunden mit Florian Kellermann, unserem Korrespondenten in Warschau. Herr Kellermann, wie wurde der Tag des Kniefalls in Polen begangen, beziehungsweise spielt er in der öffentlichen Wahrnehmung überhaupt eine Rolle?
Ja, er spielt schon eine Rolle, aber trotzdem wird diese berühmte Geste heute in Warschau nur in recht bescheidenem Rahmen gedacht. Vertreter der beiden Staatspräsidenten, also von Frank-Walter Steinmeier auf der deutschen Seite und Andrzej Duda auf der polnischen Seite, werden Kränze niederlegen an insgesamt 3 Denkmälern in Warschau. Am Abend wird es dann eine Debatte geben über das Ereignis und seine Bedeutung, organisiert vom Museum der Geschichte der polnischen Juden in Warschau, Polin. Und da wird auch der deutsche Botschafter an Freitag von Loringhoven sprechen.
Warum wird diese Chance an dem historischen Tag nicht genutzt, um noch etwas weiter aufeinander zuzugehen?
Eine Großveranstaltung wäre nicht möglich gewesen wegen der Pandemiesituation. Ich denke aber trotzdem hätte man von polnischer Seite schon ein bisschen mehr tun können. Das zeigt die Stadt Danzig, die ja von der Opposition regiert wird. Dort hat es am Wochenende eine kleine Feierstunde immerhin gegeben. Ich denke, auch wenn es Corona nicht gäbe, dann hätte mich eine große Versöhnungsgeste, Veranstaltung in der Peace-Regierung hier in Warschau schon überrascht. Denn Deutschland wird im Moment auch einfach als Verkörperung des sogenannten Mainstreams in der EU dargestellt. Und dieser Mainstream sei es eben, so stellt es die Regierung dar, Sie haben es eingangs schon erwähnt, der Polen politisch und kulturell unterjochen wollte. Und diese antideutsche Rhetorik findet sich in den von der PiS kontrollierten Medien an allen Ecken und Enden. Klar, Staatspräsident Andrzej Duda hat die Geste von Willy Brandt trotzdem in einer Stellungnahme gewürdigt. Es sei ein Fundament für gute nachbarschaftliche Beziehungen gewesen. Aber es gibt auch andere Stimmen in der PiS. Ein Abgeordneter hat gesagt, der Kniefall sei eine leere Geste gewesen, weil es eben danach nicht entsprechende Kriegsreparationen für Polen gegeben habe von deutscher Seite.
Lenken wir den Blick etwas weiter von Berlin bis nach Brüssel. Wie ist das Verhältnis aktuell bei dieser Blockade- und Vetohaltung?
Ja, nun, da ist es jetzt auch so, dass ja Deutschland eben den Vorsitz hat in der EU und quasi dann auch zum Buhmann gemacht werden kann, leicht. Und das sind die Situation weiterhin verfahren, denn auch in Polen, in der Regierung, ist die Haltung nicht homogen, was den künftigen Finanzrahmen der EU anbelangt, was ein mögliches Veto anbelangt. Es haben sich da 3 Positionen im Moment herauskristallisiert. Einerseits das Lager um den Justizminister Zbigniew Ziobro, den Sie vorhin schon erwähnt haben, der eben von dieser Parole Veto oder Tod ausgeht. Also man wolle auf keinen Fall Kompromisse eingehen und irgendwie die Souveränität Polens antasten. Das hat er am Wochenende nochmal gesagt, hat er dann sogar erklärt, die polnische Seele stehe hier auf dem Spiel. Auf der anderen Seite diametral gegenüber liegt der Entwicklungsminister und sein Lager Jarosław Gowin. Der hat am Wochenende ein Veto als Atombombe bezeichnet, unter der, wenn sie gezündet würde, auch Polen schwer leiden müsste. Dort will man also unbedingt einen Kompromiss erreichen und Gowin hat gesagt, er wäre wohl schon mit so einem erklärenden Dokument einverstanden, auf das sich die EU dann wohl auch einlassen könnte, so eine interpretierende Erklärung, dass man eben sagt, so ein Rechtsstaatsmechanismus, wenn er kommt, wird nicht irgendwie, nicht zweckgebunden eingesetzt, der wird nicht willkürlich eingesetzt man könnte das sozusagen noch ein bisschen in Watte packen. Und dazwischen steht der Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, der will eigentlich auch kein Veto. Er hofft irgendwie, dass es ihm noch gelingt, die EU zu substanziellen Zugeständnissen zu bringen, mit einer Abschwächung des Rechtsstaatsmechanismus. Ich glaube aber nicht, dass ihm das gelingt. Dazu ist die Sache einfach schon zu weit gediehen. Was passiert, wenn das Morawiecki nicht gelingt? Ob er dann das Veto einlegt, man weiß es nicht. Ich glaube, es spricht viel dafür, dass er es selber noch nicht weiß.
Lassen Sie uns ganz kurz ins Detail gehen, ins Zahlenwerk. Wie sehr hat Polen bislang von den EU-Beihilfen profitiert und was würde dem Land entgehen?
Ja, seit 2004 hat Polen schon sehr stark profitiert. Per Saldo waren es ungefähr, das heißt knapp 130 Milliarden Euro, die aus EU-Töpfen nach Polen geflossen sind. Was steht auf dem Spiel? Wenn es keine Einigung gibt über den 7-jährigen Finanzrahmen, dann muss die EU vom kommenden Jahr an mit einem Nothaushalt operieren. Das heißt, die EU könnte jeden Monat ein Zwölftel dessen ausgeben, was sie im Vorjahr insgesamt ausgegeben hat. Und das könnte sich schon negativ auswirken für Polen, denn Polen sollte im neuen Finanzrahmen in diesen 7 Jahren wieder 65 Milliarden Euro aus den Strukturfonds bekommen. Und das ist längst nicht sicher, dass wenn es dieser Nothaushalt kommt, dass sie dann genauso viel bekommen wie bisher, was manche polnische Politiker glauben, die sagen, das macht ja nichts, wir bekommen so viel wie bisher. Aber das ist eben eine ganz neue, eine Extremsituation, in der sehr wahrscheinlich die EU-Kommission Polen an der langen Leine, das heißt eher an der kurzen Leine halten wird und eben nicht so viel Geld nach Polen überweisen wird. Auch schon deshalb, weil man eben reagiert auf diese Blockadehaltung in Warschau, über die sehr viele sehr sauer sind. Und dann gibt es noch den Corona-Aufbaufonds. Klar, der tritt erstmal auch nicht in Kraft, aber er könnte eben so konstruiert werden, dass Polen ganz außen vor bleibt. Und da sind auch für Polen 27 Milliarden Euro in 7 Jahren an Zuwendungen vorgesehen und nochmal 32 Milliarden Euro an Krediten.
Polen und Ungarn stehen ja in ihrer Blockadehaltung in Brüssel Seite an Seite. Wo liegen aber dennoch die Unterschiede in Polen, wenn man sie vergleicht mit der ungarischen Haltung?
Also ich glaube, der Hauptunterschied ist weniger die Haltung zum Inhalt des Rechtsstaatsmechanismus, zur Sache an sich sozusagen, sondern vielmehr in der Verhandlungsposition, da liegt der Unterschied. Ungarn ist in der günstigeren Position, einfach schon deshalb, weil Viktor Orban, der Ministerpräsident, als mächtigster Politiker Ungarns mit am Tisch sitzt. Das heißt, er ist beweglich, er kann, wenn er die Gelegenheit sieht, etwas für sich herausschlagen. Der mächtigste Mann Polens, Jarosław Kaczynski, der Vorsitzende der Regierungspartei PiS, ist nicht dabei, denn er schickt eben Ministerpräsident Morawiecki vor, der sich dann immer erst wieder rückversichern muss in Warschau, bevor er einer Einigung zustimmt, der also weniger flexibel ist. Außerdem, wie gesagt, die polnische Regierungsmannschaft steht nicht so geschlossen da, wie das in Ungarn der Fall ist. Da gibt es diese Flügelkämpfe, auch das macht es Orban bei den Verhandlungen einfacher, als es für Polen ist.